Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Zum Internationalen Frauentag wiederholen wir ein Gespräch mit der Schauspielerin Hanna Schigula. Sie arbeitete mit großen Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder und Jean-Luc Godard. Mit Klaus Pukatzky sprach sie am 23. September 2016 über ihren Traum, noch einmal eine große Rolle zu spielen.
Das Schlimmste am Berühmtwerden ist, dass man sich selber zu wichtig nimmt. Das sagt eine Frau, die nun wahrlich berühmt ist und die uns in der nächsten Stunde auch erzählen wird, wie sie es schafft, dass sie sich nicht so wichtig nimmt. Willkommen, Hanna Schigula.
Ja, hallo.
Ihrer Autobiografie haben Sie den Titel gegeben, Wach auf und träume. Wann und wie träumen Sie am besten?
Ja, es gibt Tagträume und es gibt Nachtträume natürlich. Die schrägsten Träume sind die Nachtträume. Das ist ganz klar. Da wird man ja zum Dichter ganz unerwartet. Das kann aus dem Gruselkabinett sein und das kann Komödie sein und das kann Beckett sein und das kann alles. Aber die sind die aufregendsten Träume, aber die sind jetzt damit weniger gemeint gewesen, wenn ich sage, wach auf und träume, sondern damit habe ich gemeint, dass die Wünsche, wenn man sie ernst nimmt, und wenn sie nicht zu verstiegen sind, eigentlich Wirklichkeiten vorbereiten.
Hanna Schigula, heute unser Gast im Gespräch bei Deutschlandradio Kultur. Das Time-Magazin hat sie einmal als Europas aufregendste Schauspielerin bezeichnet. Und eigentlich sollten sie als Christkind zur Welt kommen, nämlich am 24. Dezember 1943. Aber ein Arzt hat damals dafür gesorgt, dass es dann doch der erste Weihnachtstag wurde. Was ist damals passiert?
Ja, da hatte so ein schlimmer Finger aus der Ärztezunft, einer der mit dem Mengele, ein Handreicher von Mengele. Ich bin ja geboren in Oberschlesien, Auschwitz war nicht weit. Weil er zu Hause unterm Christbaum feiern wollte, die Geburt künstlich verzögert. Und also habe ich mich doppelt so lang auf meinem Weg nach draußen rumgequält. Und meine Mutter auch. Die hat immer gesagt, die Geburt war das Schlimmste. Dabei hat die sehr viel Schlimmes erlebt. Ja, also das war das, was ich aus der Nazi-Zeit noch abgekriegt habe. Denn ich habe ja sonst das Glück gehabt, nicht mehr Bomben zu erleben.
Aber Flucht und Vertreibung haben Sie erlebt. Ihr Vater war damals im Krieg und Ihre Mutter ist dann 1945 in den letzten Kriegsmonaten mit Ihnen nach Bayern geflohen. Haben Sie da noch Kindheitserinnerungen oder haben Sie sich ja später hauptsächlich mit Hilfe von Erzählungen Ihrer Mutter zusammengereimt, was da so alles war?
Ja, bevor die erste bewusste Erinnerung anfängt, nimmt man die Erinnerung von anderen an sich selbst. Das ist auch ganz wichtig. Also ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, wie man mir gesagt hat, da war ich schon 5, wie ein Mann mal, wie ich etwas zu weit auf die Straße raus bin, aufs Trottoir, und dann ein Mann zu mir gesagt hat, na, das war schon in Bayern, ja, wo gehörst du denn hin? Und dann habe ich gesagt, zu mir. Und dann hat er so lustig gefunden, dass der mich zurückbegleitet hat und das eben erzählt, und das wurde mir dann zurückerzählt. Und jetzt ist es, als würde ich mir dabei zuschauen, das zu sagen. Die Fluchterinnerungen sind mir alle erzählt worden. Und meine Mutter hatte das Glück, sich sehr schnell zu entschließen zu gehen, also noch auf einen der letzten Züge draufzukommen. Denn so viele sind ja zu Fuß gekommen. Und das waren ja eigentlich damals, ich habe es mal in Le Monde gelesen als große Überschrift, 11 Millionen, die aus den Ostgebieten nach dem Zusammenbruch in den Westen gekommen sind. Wir ächzen jetzt unter 1 Million, die kommt oder gekommen ist, und sicher kommen noch mehr. Aber damals waren es 11 Millionen und viele eben zu Fuß. Ja, und da hat mir meine Mutter zum Beispiel erzählt, dass mich die paar Brocken Polnisch, die mir ein Mädchen aus unserem Haus,
Ursula,
Die Ursula, die habe ich auch noch, glaube ich, kurz vor ihrem Ende jetzt gesehen, die hat die mir beigebracht. Und dann kam so ein russischer Offizier, es war ja schon die Zeit, wo die Russen nachgerückt sind, betrunken ins Abteil und hat gesagt, die Nazi-Brut, die werfe ich aus dem Fenster. Und ich habe dann auf Polnisch, weil mich dieser Klang des Russischen dazu wahrscheinlich stimuliert hat, habe ich gesagt, Benjamiesch. Und das heißt, was gibt's denn zu essen? Wann gibt es was zu essen? Das war so mein Lieblingssatz. Und da hat er sich dann abgewendet. Also nur um zu sagen, dass mich diese paar Brocken der polnischen Sprache verschont haben. Meiner Mutter ist ja fast das Herz aus dem Leib geflogen in diesem Moment. Meine erste bewusste Erinnerung ist was ganz Banales, aber inzwischen empfinde ich es fast als eine Metapher für mein Leben. Und zwar sind wir wollten ja nicht bewusst nach Bayern oder so. Man ist einfach losgefahren. Und der Zug, dann in Stettin mussten wir den Zug wechseln, sagt meine Mutter. Und da hat übrigens auch ein russischer Soldat, meine Mutter hatte ja den Kinderwagen meiner Mutter geholfen, die Treppen runter. Da hat ein Russe gerufen, er soll schleunigst loslassen und hat auch die Flinte schon gehoben. Und der hat sich nicht abbringen lassen. Also das sind so Momente von menschlicher Solidarität, die mich natürlich auch geprägt haben, wenn ich sowas höre. Und dann haben wir in dem Zug noch ein wenig gelebt. Der ist einfach stehen geblieben, dem ging sozusagen die Puste aus und auf einem Kornfeld. Und da gab es dann kein Trittbrett mehr, sondern nur so eine Hühnersteige, um rein und raus zu gehen. Und da kann ich mich erinnern, dass mir das so gut gefallen hat. Also da bin ich immer so rauf und runter gegangen, weil im Zug war es dunkel und draußen war es so hell. Und die vielen Blumen und so, dieser Gegensatz. Und da kann ich mich erinnern, dass das meine erste Erinnerung ist. Dieses Rauf und Runter. Ich helfe mir immer dadurch, dass es nicht zu wichtig alles wird, dass ich mir sage, das Leben ist ein Rauf und Runter.
Da waren Sie ein Jahr und ein paar Monate bei diesem Rauf und Runter.
Nein, da war ich schon fast 4 Jahre.
Das war dann in München schon.
Das war schon bei München in Stockdorf.
Das, was Sie jetzt mit der Sprache gesagt haben, wo Sie bei der Nachbarin Ursula polnische Sätze gelernt haben, im Tagesspiegel habe ich einen wunderbaren Satz über Ihre Sprechweise gelesen. Sie spricht, wie sie schon als Effi Briest gesprochen hat, mit einem weichen süddeutschen Einschlag. Kein Bayerisch, da ist noch was anderes. Ein Hauch Oberschlesisch, vielleicht gar Polnisch. Sprechen Sie vielleicht auf eine bestimmte Art, Hanna Schigula-Weise, europäisch?
Vielleicht, weil ich habe schon festgestellt, dass ich in allen anderen Sprachen natürlich in allen einen Akzent habe, auch in Frankreich, auch in Französisch, obwohl ich da schon 30 Jahre jetzt gewesen bin, und auch in Englisch und auch in Spanisch, was ich halt so kann. Das sind aber nie deutsche Akzente. Das ist immer ein undefinierbarer Akzent. Aber es ist nichts Bewusstes, das ist einfach so in mir drin. Ich habe natürlich zu Hause immer diesen weichen oberschlesischen Einschlag gehört.
In Bayern, als Sie dann da dieses Rauf und Runter gemacht haben als kleines Mädchen, galten Sie da auch so als das Polenmädchen? Hat man Sie da spüren lassen, dass Sie da zu den Verschiedenen gehörten?
Ja, natürlich. Also das hat man mir hinterhergerufen. Die Cicolati Polenmatz, die Cicolati Polenmatz. Und da wusste ich aber nicht, dass Polenmatz Polenschwein heißt. Ich habe gedacht, es heißt Polenmädchen. Und es hat mich irgendwie, ist das an mir abgeglitten. Und auf der anderen Seite habe ich immer gefunden, war das für mich auch immer so eine geheime Ecke, wo ich mir zusammen fantasieren konnte, wie ich mich selber irgendwie erleben wollte. Also ein Teil dieses, war ich so wie die bayerischen Hofkinder auch, aber irgendwas bei mir, wusste ich, ist noch anderes drin, und das habe ich immer als befreiend empfunden. Ich weiß nicht, ob das Selbstbewusstsein ist, aber so ein Gefühl, das hatte ich schon sehr früh, dass ich so sein kann wie alle, aber ich bin doch noch irgendwie anders.
Das hat sich dann auch gezeigt, als Sie studiert haben. Sie haben dann ja Germanistik und Romanistik in München studiert. Dass dann aber ihre Arbeit, ihre Examensarbeit über Schizophrenie und Sprache bei Karl Valentin, die blieb dann unvollendet. Das Akademische war nicht so Ihre Welt, oder?
Das Akademische konnte ich locker bringen, aber ich habe dabei gemerkt, ich krieg Zustände, wenn ich mich selber reden höre. Weil dieses Begriffliche, das ist so eine Entleerung von Sinnlichkeit in der Sprache. Und das ist so, als ob irgendjemand spricht, aber nicht mehr du. Und das bringt dich von dem Persönlichen weg. Und deshalb habe ich dann später ganz extrem immer aufs Persönliche gesetzt. Weil das ist es, was mir geholfen hat, davon wegzukommen. Deshalb bin ich da auch ohne zu zögern abgesprungen von diesem Zug sozusagen. Nee, ich habe doppelte Strategie gehabt, aber meine Eltern zuliebe. Die hatten jetzt so viel dran gesetzt, dass ich jetzt Akademikerin werden kann. Mein Vater wollte es immer, da hat es nie gereicht. Der war Arbeitersohn und meine Mutter hat es abgebrochen. Da ist die Familie schon ins Bürgerliche gerutscht, aber die hatte immer diese seltsamen Kopfschmerzen. Also die hat auch gefühlt, das macht sie nicht glücklich. Und insofern haben die auf mich gesetzt, aber und ich habe das so mitgezogen. Und habe dann auch noch, während ich irgendwann beim Bedienen hat einfach jemand, ich habe mir da so dazu verdient.
Hat, gekellnert?
Ja, ja, ich habe gekellnert, kam eine und die hat gesagt, du, ich mache das auch nur so nebenbei, ich gehe zur Schauspielschule, du, das ist ja toll. Willst du nicht mitkommen? Ja, bin ich mitgekommen und war schon drin und da war eben der Fassbinder. Und dann bin ich da so nahtlos reingerutscht und habe aber trotzdem noch so weiter studiert. Aber ich habe dann schon alles fertig gehabt und habe sozusagen die Krone nicht mehr mir aufsetzen wollen. Die, was auch immer es sein soll, der Titel.
Hanna Schigula, 35 Jahre ist es her, dass Sie das gesungen haben in dem Film Lili Marleen von Rainer Werner Fassbinder. Als Sie das eben jetzt gehört haben, was ist da in Ihnen vorgegangen?
Ja, erstens habe ich gedacht, schau mal an, jetzt ist es so lange her, aber jedes Mal, wenn du ein Konzert hast, wollen die Leute doch, dass du es noch singst. Was ist da eigentlich los? Manchmal sage ich so, jetzt setze ich einen ganz alten Hut auf. Und das tut der Sache gar keinen Abbruch. Es ist, wenn das Lied kommt, immer ganz still und die Leute wollen das hören. Dazu muss man sagen, dass das Lied ja eine ganz spezielle Magie hatte, weil es ja eben diese Schizophrenie. Einerseits ist es entstanden in der Zeit, als noch voll die Propaganda auf Hochtouren lief. Wir gewinnen, der Endsieg und so weiter. Und gleichzeitig drückt sich in dem Lied schon aus, es wird nicht gut gehen. Sollte mir ein Leid geschehen, wenn sich die späten Nebel drehen und dein Mund in den Wolken und so weiter. Und dieses Gefühl, eine unterdrückte Wahrheit kam daraus und deshalb wurde das auch auf beiden Fronten erstmal gesungen. Sowohl auf der Partisanenfront in Belgrad als auch auf der deutschen. Und da war während dieses Liedes tatsächlich Waffenstille. Wenn ich das sage, habe ich jetzt wieder kleine Gänsehaut bekommen. Das ist so sehr seltsam, dass ein Liedchen so etwas hervorrufen kann. Aber das hat sozusagen die Sehnsucht und auch das tragische Bewusstsein dieses Moments aufklingen lassen, obwohl das man sonst nicht drüber geredet hat.
Für die deutschen Soldatensender hat das natürlich leider anders gesungen, aber Marlene Dietrich, die große Immigrantin, ja, die Truppenbetreuung bei den Soldaten, den alliierten Soldaten
hat
gemacht,
hat
die jetzt auf
gesungen.
Englisch, hat's
ja
auf Englisch gesungen.
Ja.
Also ein internationales
Soldatenlied.
Also ist
ein internationales Lied, wenn es um Krieg geht, ist es ja immer so, dass da Menschen aufeinander gehetzt werden, die überhaupt keinen Grund haben, sich zu töten.
Sie haben eingangs ja erzählt, da wo Sie geboren sind, Königshütte bei Katowice, knapp 30 Kilometer von Auschwitz entfernt. Wie wurde das Thema Nazizeit dann in Ihrer Familie in München behandelt? Es gab mal einen Riesenstreit zwischen Ihnen und Ihrem Vater.
Ja, ja. Ja, also das war dann schon ganz zu Ende. Es wurde eben, wie das damals so üblich war, erstmal unter den Teppich gekehrt. Meine Mutter hat mir immer schon davon gesprochen, weil die, ohne dass sie das jetzt so groß geschichtlich eingewickelt hat, die hat mir nur erzählt, sie hätte eben die aus den KZs zu IG Farben durch den Schnee gehen sehen, ohne richtige Schuhe. Und die wusste wahrscheinlich nicht, dass das ausgesprochene Vernichtungslager sind, Todeslager. Aber die wusste, dass da großes Unrecht geschieht. Und meine Mutter war eigentlich immer gegen Hitler. Mein Vater war für Hitler. Meiner Mutter hat er gar nicht gefallen und meinem Vater schon, weil er hat sozusagen Deutschland aus dieser schreienden Armut heraus geholfen, scheinbar. Und mein Vater hat mir immer erzählt, er ist zur Konfirmation im Papieranzug gegangen, weil nicht mal Stoffe waren und so. Beide waren ja Kinder aus ganz kinderreichen Familien in Oberschlesien.
Hanna ist ja kein, sagen wir mal jetzt mal in den alten Stereotypen, arischer Name. Das klingt ja eher wie ein jüdischer Name. Ja. Das heißt, im Dezember 1943 ein Kind auf den Namen Hanna zu taufen, das sagt ja auch was aus.
Das sagt etwas über meine Mutter aus, ja. Und zwar sollte ich ursprünglich Dagmar heißen. Aber so ein germanischer Name, ne?
Dagmar. Wenn Sie sich nicht fühlen, nicht gut mitfühlen.
Nee, er passte eigentlich nicht so zu mir. Und meine Mutter ist dann umgeschwenkt und hat mich Hanna genannt. Aber sie hat das Haar weggelassen, wie das eigentlich volljüdisch sein müsste. Dann habe ich sie gefragt, warum sie das gewechselt hat. Hat sie gesagt, sie hätte eine Hanna gekannt. Aber sie hat jetzt auch nicht mir erzählt, dass die verschwunden ist oder so. Aber ich habe es immer gespürt. Sie hat mir schon gesagt, eine Hanna Fleischer und so weiter, die werden ja dann auch alle sind, waren nicht mehr da. Aber sie hatte auch Scheu, das so beim Namen zu nennen, so ganz krass. Insofern war dieser Riss in der Familie drin. Mein Vater kam aus dem Krieg zurück, ein gebrochener Mann, ist wie ein Fremder durchs Leben gegangen und hat immer gesagt, das Leben ist gar nichts wert. Und einer der letzten Sätze meiner Mutter, als sie noch gerade ein bisschen sprechen konnte, war, der Hitler war an allem schuld. Da hat sie natürlich jetzt nicht gemeint, der Hitler nur, sondern sie konnte es halt nicht mehr kürzer sagen. Das ist diese Art von absoluter menschlicher und kultureller und wirtschaftlicher Katastrophe, Weltkatastrophe, die das auch ausgelöst hat. Das hat Generationen gebraucht, bis das sich aufhellen konnte.
Aber mit dem Vater hatten Sie einmal einen richtigen Streit.
Ja.
Und nach diesem Streit war offenbar das Thema
ja,
für Sie beide
aber
dann abgehandelt.
Nicht, aber auf eine komische Weise, weil er wusste das gar nicht, sondern mein Vater hat noch angefangen, ganz schlecht, ganz übellaunig zu reden, warum die jetzt auch noch in Berlin ausgerechnet in der Mitte dieses Mal, dieses Holocaust-Mal und so weiter. Und da sind bei mir die Sicherungen durchgebrannt. Meine Mutter hat schon gar nicht mehr gelebt. Mein Vater war schon ein ganz alter Mann, schon an die 90. Und ich habe dann ihn angeschrien und bin aus dem Haus gelaufen und bin durch dieses kleine Zorneding schreiend gelaufen.
Da, wo Sie damals Ihre Eltern auch gepflegt haben.
Ja, da, wo ich meine Eltern gepflegt habe. Und ich bin da schreiend durchgelaufen bis zum Haus meines Cousins, wo ich atemlos angekommen bin. Und da habe ich es mir so rausgeschrien. Und komischerweise, ohne dass er das wirklich dann mitbekommen hat, war damit eigentlich das Ende. Wir haben das nicht ausdiskutiert, sondern mein Vater hat wahrscheinlich auch durch das unerwartete Geschenk meiner Präsenz, ich habe ja meine Zeit immer zur Hälfte geteilt. Eine Hälfte für mich in Paris und die andere Hälfte für meine Eltern und dann auch nur für ihn, fand er die Lebensfreude wieder und wurde dann so zu diesem sonnigen Josef, der immer so verehrt war in der Jugend, so ein strahlender Held. Und das ist im Alter wieder hochgekommen und insofern hat sich's gelohnt.
Sie haben später in Ihrem Geburtsort Königshütte, also heute polnisch,
Chorzów.
Ja. Da haben Sie ein Konzert gegeben.
Ja.
Und da haben Sie eben die alte Freundin aus Kleinkindtagen, die Ursula, wieder getroffen. Wie lief das ab?
Ich habe die Ursula zweimal besucht. Einmal war sie eine ganz stattliche Frau. Sie hat ja immer über dem Flur zu meiner Mutter gewohnt und meinem Vater. Das war ein Bürgerhaus, aber nichts Dolles, ne? Und da war sie nachgerückt in die Wohnung meiner Eltern, so wie das dann war, nachdem das wieder polnisch geworden ist. Die hat, wie ich ihr das erzählt habe, von dem Zug, dass mir die paar Brocken polnisch mich so gerettet haben, da hat sie vor Misshandlung, da hat sie angefangen sehr zu weinen. Och, und mein Handchen und so weiter. Und jetzt habe ich sie nochmal besucht. Und jetzt war sie schon ganz durchsichtig und vom Tod gezeichnet, hat sich wieder sehr, sehr gefreut. Und ich glaube, wir haben vielleicht so das letzte Gespräch, was so überhaupt von ihr ausgestrahlt ist, in die Welt hinein miteinander geführt. Und es ist auch aufgezeichnet worden, aber dann ist aus dem Porträtfilm nichts geworden, weil ich gleichzeitig in einem Fassbinder-Porträt mitgemacht habe und da hat der Sender zurückgezuckt. Aber wenn es zur späteren Zeit so werden sollte, ist das ein wunderbares Element.
Hanna Schigula, heute unser Gast, die Schauspielerin, die auch, aber bei weitem nicht nur mit Rainer Werner Fassbinder gedreht hat, dem Filmregisseur, der 1982 im Alter von 37 Jahren gestorben ist. Und morgen Abend, Hanna Schigula, gibt es im Theater am Kurfürstendamm in Berlin ihren ganz eigenen Reim auf Fassbinder. 17-70, eine Zeitreise heißt ihr Programm. Was verbirgt sich dahinter?
Es verbirgt sich dahinter, dass ich ausgehe von dem 17-jährigen Fassbinder, der sich als erstes Mal als Künstler geäußert hat, indem er für seine Mutter ein Buch verfasst hat mit 47 Gedichten, einem Hörspiel und zwei Kurzgeschichten. Also da hat er sich als Künstler geoutet, auch um seiner Mutter zu zeigen, dass er nicht nur ein Schulversager ist, sondern dass es mit ihm weitergeht. Und wie es so oft so ist, dass man mit 17 eigentlich in vielem schon der ist, der man später nachher wieder versucht zu werden, wenn man das mal aus dem Auge verliert. Deshalb scheint mir das so wichtig und dabei halte ich mich auch auf, aber ich gehe natürlich auch weiter. Ich erzähle viel auch aus seiner Kindheit, aber auch aus unserem Verhältnis, wie ich ihn sehe und zitiere ihn auch sehr viel. Also er ist sehr präsent und versuche auf der Bühne sozusagen die schon verblassenden Kulturen auch wirklich ganz im wahrsten Sinne des Wortes nachzuzeichnen. Es wird eine Projektion geben, wo ich ihn sozusagen wieder deutlich mache. Und einfach, weil er für mich absolut schicksalhaft war in meinem Leben. Er ist nicht der Einzige gewesen, aber ohne ihn wäre ich nie Schauspielerin geworden, denn ich habe ihn zwar auf der Schauspielschule kennengelernt, aber ich bin ja frühzeitig abgegangen in der Überzeugung, das ist nichts für mich, die Schauspielerei. Und er hat sich aber an mich erinnert, weil er eben diese Eingebung hatte, das wird mal der Star meiner Filme. Er war ja auf der Schauspielschule nur, weil sie ihn auf der Filmakademie nicht genommen haben. Und dann eben habe ich mit ihm das Schauspielen, was ich abgebrochen habe, sozusagen neu gelernt. Oder wir haben beide die ersten Schritte gemacht zusammen. Das hat uns ja sehr verbunden. Und später hatte ich noch mal einen Nachholgang mit Georges Tabori.
Es gab dann, da kommen wir wieder zu diesem Auf und Ab der Fünfjährigen, die schon da die Stiegen rauf und runter klettert. Ja. Es gab auch im Verhältnis zu Fassbinder ein Auf und Ab.
Ja.
Das war nicht ewig Harmonie nur,
nein,
sondern es gab auch da Brüche.
Ja, zwei Brüche gab es. Ja, ja. Der erste Bruch war für mich ganz unerwartet. Der ging zwar von mir aus, ich wollte eigentlich nur mal eine Pause haben, weil es ging ja bei ihm, der 2-3 Filme im Jahr gemacht hat, nahtlos immer weiter. Und irgendwie habe ich diese naive Freude an mir auf der Leinwand dann verloren oder ich wollte mal Atem holen. Aber er war dann so gekränkt, dass daraus eine viel längere Pause entstanden ist, wie ich ihm gesagt habe, gib mir mal eine Pause.
Er war eine Mimose?
Er war ein ganz empfindlicher Mensch mit einer sehr rauen, manchmal grausamen Schale, aber er war innen drin ganz empfindlich. Das hat ja auch seine Mutter schon gesagt, wenn sie mit den Schulleitern gesprochen hat und gesagt hat, ja also bitte sehen Sie meinem Sohn doch nach, wie viel Schweres er schon so früh erlebt hat. Die Scheidung, meine lange Krankheit und das Fehlen der mütterlichen Fürsorge und Liebe und so weiter, wo er doch immer so ein liebebedürftiger kleiner Junge gewesen. Das hat er nachher trotzig weggesteckt, indem er gesagt hat, wenn ihr mich nicht liebt, liebe ich euch schon zweimal nicht. Aber das war schon wie bei jedem Menschen die Quelle der meisten Bewegungen im Leben, geliebt werden wollen.
Hatten Sie damals so mütterliche Gefühle für ihn?
Nein, schwesterliche.
Sie hatten selber keine Geschwister?
Nee.
Haben Sie darunter gelitten?
Ich bin ganz allein.
Ja, da machen Sie jetzt ja Witze. Aber ich stelle mir vor, ich hatte zwei Geschwister.
Ja.
Und ich möchte die nicht missen.
Nee.
Sie haben sie vermisst.
Ja, wie ich ein Kind war, wollte ich noch Geschwister haben später, weil die Ehe ja noch nicht so harmonisch war, wollte ich dann auch da nicht mehr weiter fantasieren und habe mir halt im Leben die Ersatzschwestern und Brüder aus dem Leben geholt.
Welche waren das außer Fassbinder noch?
Ja, die werden sie jetzt weniger kennen, aber vielleicht ich, um mal zu überlegen, wer eine Ersatzschwester für mich gewesen sein konnte unter denen. Ja, zum Beispiel Eva Mattes könnte ich als Ersatzschwester empfinden.
Die Schauspielerkollegin.
Ja, ja, ja.
Und jetzt, wie würden Sie die Gefährtenschaft mit der kubanischen Schauspielerin und Regisseurin Alicia Bustamante,
ja,
ist das Schwester oder ist das mehr?
Das alles. Also wir haben, weil wir ja beide Schauspielerinnen sind und gerne rumspielen auch und weil sie auch so viel Humor hat und ich auch sehr gerne lache, haben wir die Möglichkeit, also blitzschnell immer die Rollen zu wechseln. Mal bin ich Mutter, mal ist sie Oma, mal ist sie mein Kind, mal ist sie die Schwester. Also das spielen wir immer voll aus und das ist so eine Freiheit, die kann man nicht mit allen Menschen haben. Und deshalb gibt es diese Verbindung eben schon so lang und jetzt am Samstag in eben jenem 1770 Abend von mir, Fassbinderabend, da macht sie dann auch Regie, das heißt, sie sitzt unten und sagt mir so und so und hier schneller und da langsamer und das war und so weiter.
Das ist aber eine richtige Lebensgefährtin, das geht jetzt weit über das Schwesterliche hinaus.
Ja, ich weiß nicht, was heißt eine richtige Lebensgefährtin? Ja, wir kennen uns
ein Mensch,
uns schon,
mit dem ich das Leben gemeinsam verbringe.
Ja,
sie haben
jetzt immer
Jahrzehnte
weniger,
zusammengelebt.
Also es kam auch dadurch, ich hätte ohne sie eigentlich meine Elternpflege gar nicht so machen können, weil sie hat das Haus gehütet. Wenn man da immer, sie ist dann immer, und auch in ein leeres Zuhause zurückzukommen, ist auch nicht so schön. Wir haben viele Zeiten schon miteinander erlebt. Sie hat dann später auch ihre Tochter nachkommen lassen und so weiter. Dann kam auch mal ihr Sohn. Es ist schon über 30 Jahre lang, dass wir ganz wichtig füreinander im Leben sind. Jetzt ist sie mehr und mehr in Kuba, weil sie ist ja noch mal älter wie ich.
Sie haben einen Teil ihrer Karriere aufgegeben, damit sie ihre Eltern, erst ihre Mutter und dann ihren Vater, pflegen konnten in deren letzten Lebensjahren.
Ja, also wenn ich gewusst hätte, wie lange das geht, das ging ja dann im Ganzen fast 20 Jahre, könnte man von diesem sehr großartigen Schritt so reden. Aber ich wusste das gar nicht, wie lange das geht. Für mich gab es nur eins, ich kann die jetzt nicht im Stich lassen, unmöglich. Also da habe ich gar nicht groß überlegt, sondern das war dann einfach die Aufgabe des Moments. Mir haben meine Eltern immer leid getan, weil sie so wenig zum Glück gekommen sind. Und ich habe mir einfach gewünscht, ich könnte da noch dazu helfen, dass nochmal eine neue Phase anfängt, auch wenn sie unter einem traurigen Vorzeichen steht. Die großen Glücksmomente liegen sehr oft auch an tragischen Momenten sehr nahe dran, Gott sei Dank, sonst wäre es ja nur schrecklich. Ich habe das ohne Zögern und ohne Einsparen und alles voll durcherlebt mit ihnen und würde sagen, ich bedauere es auch nicht.
Haben Sie es geschafft, dass Sie sie noch in Ihren letzten Jahren glücklich machen konnten?
Ja. Meine Mutter musste sehr viel leiden, körperlich und der Verlust der Sprache und vieles. Aber sie hat zu mir noch, wie sie kaum mehr sprechen konnte, hat sie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Tochter, hat sie gesagt, auch zu anderen, ganz stolz. Weil ich habe ja natürlich wie alle Töchter auch gegen die Mutter rebelliert und war auch oft sehr grob zu ihr. Also sie hat auch ein Stück Kindheit mit mir nachholen können, was ja nicht so selbstverständlich ist. Wenn man zu Hause 12 Geschwister hat, kann die Mutter nicht viel herzen. Also das geht am laufenden Band. Da war viel nachzuholen und es war eine sehr innige Zeit zwischen uns beiden.
Hanna Schigula, heute unser Gast, die mehr als 30 Jahre lang in Paris gelebt hat, von 1981 und vor 2 Jahren, 2014, dann ihren Hauptwohnsitz in Berlin genommen hat. Hanna Schigula, ja, warum nicht in München, wo Sie aufgewachsen sind? Warum musste es Berlin sein?
Dazu muss ich sagen, so ganz den Schritt habe ich noch nicht vollzogen. Das sollte jetzt vor kurzem geschehen, aber da hat dann plötzlich mein Körper nochmal rebelliert und ich musste mich um ihn kümmern. Aber es war deshalb nicht München, weil ich ja doch immer sehr wichtig finde, dass man nicht in der Wiederholung und in der Gewohnheit nur lebt. So beruhigend es sein kann und auch so friedlich, brauche ich auch das Neue. Und in München hätte ich ja alles. Da gibt es keine Straße, wo mir nicht 10 Erinnerungen hochkommen. Das wollte ich nicht. Außerdem ist Berlin so eine Stadt des Aufbruchs gewesen, des Neuen, der Nischen. Jetzt ist es ja leider so, dass das ganz große Geld danach schiebt und dass sich da vieles von diesem Charme und diesem Zauber wahrscheinlich leider dann eben erledigt. Aber Berlin, dachte ich, das wäre jetzt die Stadt für mich. Und dann, warum ich überhaupt aus Frankreich weg will. Erstens, weil ich eben schon so lange dort bin. Und dann, weil ich festgestellt habe, dass alle meine Freunde immer Ausländer sind. Mit den Franzosen selber bin ich mir eigentlich nie so ganz nahe gekommen.
Aber da gab es einen.
Ja, da schon. Da gab es einen ganz wichtigen. Und das war,
wegen der Liebe sind Sie nach Paris gegangen, 1981.
Ja, da bin ich hingezogen und das haben wir auch sehr ausgelebt. Und der war auch für mich jetzt nicht dieser typische Pariser Franzose.
Wir müssen sagen, Jean-Claude Carrière war es. Der Drehbuchautor fast aller Buñuel-Filme von Schlöndorff und so weiter.
Ja, das war ein Mann so ganz nach meinem Geschmack.
Wie ist ein Mann nach Ihrem Geschmack, Hanna
Schigula? Ja, so ein dunkler, unergründlicher, mit unheimlich kreativer, sehr sinnlicher Mann, aber der auch irgendwie nicht so ganz zu erfassen war und mit dem sich es einfach sehr schön gelebt hat. Aber er hatte für mich nie dieses typisch Französische, so viel Höflichkeit in alles immer einfließt und man nie so schnell zum Eigentlichen kommt. Das liebe ich eigentlich an Berlin, dass es so direkter ist. Und so bin ich ja auch. Und insofern dachte ich, wenn ich jetzt, abgesehen davon, dass wenn man eine fremde Sprache spricht, es immer eine gewisse Anstrengung dabei ist.
War das für Sie auch nach 30 Jahren mit dem Französischen noch eine Anstrengung?
Ja, schon. Aber es hat sich dann natürlich jetzt das Spanische reingemischt.
Durch und Alicia? Dann,
ja, weil wir viel miteinander wieder mehr Spanisch sprechen. Und es ist einfach ein kleiner Verzögerungsmoment immer drin. Und insofern genieße ich das schon, in der eigenen Sprache wieder sprechen zu können. Und vielleicht ist ja Heimat auch das.
Was ist Heimatsprache?
Ja, aber ich spüre das auch, wenn ich zum Beispiel mit jemandem spreche, der aus Bayern ist. Das ist ganz seltsam. Da kommt mich so ein Gefühl von Nähe sofort an. Und nur dieser kleine Einschlag, und weil ich ja da aufgewachsen bin. Und ich will das jetzt auch nicht zu rosarot färben, aber das hat schon was mit der Sprache.
Aber da muss Berlin ja für Sie die völlige Fremde sein.
Es hat, ist eben auch genügend Fremde, so wie ich das gerne habe.
Die Sie erobern können?
Ja, mal sehen, ob ich dafür noch die Puste habe.
Aber würden Sie nicht ganz gern noch irgendwie was richtig Großes machen in einem Film, noch eine richtig große Rolle spielen?
Ja, Sie sprechen es aus. Es muss auch nicht eine Hauptrolle sein, aber schon richtig groß im Sinn der Dimension, die da zum Ausdruck kommt. Insofern war zum Beispiel auch der in dem Film von Fatih Akin damals auf der anderen Seite, das war was richtig Großes. Das war zwar eine von vielen Rollen, und das war aber dadurch, dass da ein Mensch wie alle mit all seinen Begrenzungen und Vorurteilen und so plötzlich über das alles drüber gegangen ist und sich versöhnt hat mit dem, was ihm den größten Schmerz auch zugefügt hat und so weit gehen konnte, sogar es anzunehmen und es umzuwandeln in eine neue Aufgabe. Das meine ich mit Größe. Also etwas, was mit Geben zu tun hat. Geben, weil man ja auch viel bekommen hat und geben können.
Sie haben eine unglaublich überzeugende Mutter gespielt in diesem Film auf der anderen Seite. Sind Sie sowas wie eine verhinderte Mutter?
Ja, bestimmt. Aber das verteilt sich dann, das lebt sich auf andere Weise aus.
Auf welche?
Naja, man kann ja doch, ich meine, das Mütterliche ist ja mehr noch als mit Kindern nur zu tun zu haben, wobei ich das auch sehr genieße. Also meine Oase ist ja immer auf den Kinderspielplatz gehen und den Kindern zuschauen. Und wenn ich mit einem Kind ein Gespräch haben kann, das beglückt mich. Oder auch wenn es auf mich zukommt oder wenn einfach ein Austausch ist. In jedem von uns steckt ja Gott sei Dank auch noch ein Kind. Und da sollte man auch sehr aufpassen, dass das nicht auf der Strecke bleibt beim Erwachsenwerden. Ich meine, die erste Liebe im Leben ist die Mutter. Und dann kommt der Vater. Und je nachdem, wie das gelaufen ist, wird das eine Reserve sein. Und die ersten Liebeserfahrungen. Und wenn es nicht gut gelaufen ist, dann wird man eben das immer auf andere Weise nochmal aufrufen müssen und füllen müssen, diese Schale, die zu leer geblieben ist. Und in diesem Sinne kann man auch immer mütterlich weiter sein, als gebender Teil.
Und Kinder träumen. Kinder träumen, wach auf und träume, heißt Ihre Autobiografie von 2013. Ist das das Lebensmotto von Hanna Schigula?
Weiß ich nicht. Das ist ja auch schon jetzt 4 Jahre her, dass ich es geschrieben habe. Der Verleger hat gesagt, na, hoffentlich schreibst du noch ein Buch. Da sage ich, ja, vielleicht ein Buch, das könnte heißen Moment mal. Also, das sozusagen den Moment total als einmalig wahrnehmen und in wirklich in der schönsten Weise ausleben, wie es geht. Denn wenn die Zukunft immer kleiner wird, dann ist ja auch nicht mehr so viel Platz für Träume. Und insofern gehe ich sozusagen mit dem mit, wach auf und träume heißt, trau dich, wünsch dir was und wünsch dir das Richtige.
Und wann kommt das Buch, Moment mal?
Ah, da habe ich noch gar nicht angefangen. Aber vielleicht fange ich morgen an.